Das habe ich in 20 Jahren als Keynote-Speaker in dieser Form auch noch nicht erlebt, dass jemand im Publikum während des Vortrags lautstark protestierend aufsteht, mit mir auf der Bühne zu streiten beginnen möchte und dann wild gestikulierend aus dem Saal stürmt. War das ein Einzelfall oder sogar ein Symptom für eine größere Entwicklung? Wenn Sie wissen möchten, wie ich damit umgegangen bin und warum das auch im breiteren Kontext relevant ist, dann bleiben Sie dran, denn heute geht es um Zusammenhalt in der Gesellschaft und im Unternehmen.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Ich habe kürzlich eine Keynote bei einem Kongress gehalten und dabei aktuelle globale Veränderungen analysiert und in den Kontext von möglichen Zukunftsszenarien gestellt. Soweit so gut. Zwei dieser Entwicklungen sind offenbar einem der Teilnehmer und seinen beiden Begleitern richtig übel aufgestoßen. Einmal ging es um Geopolitik und obwohl ich gar keine persönliche Wertung geäußert habe, sondern nur anhand von Fakten mögliche Szenarien für die Stellung der Weltmächte USA, China, Indien, Russland und Europa beschrieben habe, hat schon alleine die Erwähnung von Russland gereicht, um den Blutdruck bei dem Teilnehmer in lichte Höhen steigen zu lassen. Offenbar ein überzeugter Putin-Anhänger, der alles andere grundsätzlich für Propaganda hält. Zum Überlaufen hat das Fass dann gebracht, dass ich über die perspektivisch spannende Entwicklung hin zur Zero Marginal Society gesprochen habe, also über eine Null-Grenzkosten-Zukunft, in der sich Entwicklungen von Preisen komplett ins Gegenteil verkehren könnten. Als Beispiel habe ich Energieerzeugung erwähnt und zur Illustration die Kostenstrukturen von fossiler Energie und nachhaltiger Energie miteinander verglichen. Ebenso wieder faktenbasiert. Aber das Reizwort Windkraftwerk hat dann endgültig genügt. Für den Kongressteilnehmer offenbar ein Sinnbild dafür, was in der Energiewende und eigentlich eh überall in der gesamten Politik so schief läuft. Der Mann und seine beiden Begleiter konnte seinen Unmut nicht mehr im Zaum halten, ist zur lautstarken und tatsächlich auch recht ausfallenden Pöbelei übergegangen. Sehr zu meinem Erstaunen und auch zum Erstaunen der anderen Kongressteilnehmer. Nun habe ich ja überhaupt nichts gegen Zwischenrufe, die sind zuweilen richtig belebend. Interaktion mit Teilnehmenden ist ohnehin immer super. Ich komme dazu auch oft von der Bühne runter und präsentiere dann mitten aus dem Publikum heraus oder gehe ungeplant in den Dialog mit Menschen, Open Mic, ganz spontan. Also wie gesagt, überhaupt nichts dagegen und ich weiß mich ja auch zu wehren. Ich bin hinlänglich schlagfertig, bin ein geübter Redner, habe inzwischen knapp eine 500.000 Menschen weltweit im Publikum gehabt. Übrigens eine irre Zahl, das hätte ich mir nie gedacht, als ich begonnen habe, Keynotes zu halten. Also so ganz leicht bringt mich ja nichts mehr aus der Fassung, denke ich. Außerdem, ich bin ja kein Alleinunterhalter. Ich präsentiere auf der Basis von Fakten und ich kenne die Fakten natürlich auch, beziehungsweise habe ich zu jedem Thema, über das ich spreche, wesentlich mehr Background-Wissen, als ich in der halben Stunde oder Stunde, die ich auf der Bühne stehe, überhaupt präsentieren kann. Insofern, wenn jemand eine andere Meinung hat, fein, wirklich total fein, niemand muss oder soll die ganze Zeit einverstanden sein mit dem, was ich sage. Und selbstverständlich, wenn jemand nicht nur eine andere Meinung hat, sondern vielleicht auch ergänzende oder widersprechende Informationen, super, dann lerne ich auch dazu. In der Regel biete ich dann Zwischenrufern auch an, kurz etwas zu sagen oder etwas ausführlicher gerne im Anschluss nach dem Vortrag zu diskutieren. Das habe ich auch diesmal gemacht, obwohl schon der erste Zwischenruf nicht sehr einladend für eine Diskussion war. Und als dann ein Schwall von Verschwörungstheorien gekommen ist, dass er das mit Russland und den Windrädern ja eh auch schon von den Systemmedien kennt. Seine Wortwahl, nicht meine. Und er es satt hat, belogen zu werden, dass die Wahrheit ja unterdrückt wird, dass ich gleichgeschaltet bin und so weiter. Da war dann der Spielraum für echten und wertschätzenden Meinungsaustausch eher nicht mehr vorhanden. Das hat der Zwischenrufer dann auch selbst bemerkt und ist wutentbrannt aus dem Saal gestürmt. All das nicht im Bierzelt, sondern bei einem Fachkongress. Wie gesagt, in dieser Form habe ich das in 20 Jahren noch nicht erlebt. Dieser Tonfall, diese Haltung, die nur an Konfrontation interessiert ist, die Aggressivität im Auftreten und in der Wortwahl. Jetzt kann man sagen, eine einzelne Episode, vielleicht ein bisschen ein Wirrkopf, das lohnt gar nicht, das weiter im Blick zu behalten oder zu thematisieren. Aber wenn wir ein wenig rauszoomen, dann merken wir, dass sich auch in der Gesellschaft dieses Kommunikationsmuster einschleicht, eingeschlichen hat, spätestens seit der Covid-Zeit. Ich habe damals dazu auch zwei Folgen gemacht, die man rückblickend natürlich im Kontext der Zeit sehen muss, zu denen ich aber inhaltlich nach wie vor 100% stehe und die ich auch nach wie vor ganz wertvoll finde. Die eine Episode hat sich damit beschäftigt, wie man grundsätzlich mit lautstarken Wirrköpfen umgehen sollte und die andere, ob das subtile »Ich frage ja nur« nicht vielleicht eine rhetorische Falle ist, in die man nicht tappen sollte. Beide Folgen verlinke ich in den Shownotes. Bevor wir weitermachen, eine kurze Bitte. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat oder wenn Sie den Blick nach vorne insgesamt schätzen, dann freue ich mich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Damit helfen Sie mir und tragen dazu bei, dass auch andere Hörerinnen und Hörer den Blick nach vorne entdecken. Also bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und vergeben Sie jetzt Ihre Bewertung in der Podcast-App, die Sie gerade verwenden. Vielen Dank und nun weiter in der Episode. Ich möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um über das nachzudenken, was uns aktuell gesellschaftlich und organisatorisch zunehmend schwerfällt, nämlich miteinander im Gespräch zu bleiben, obwohl wir unterschiedlicher Meinung sind. Denn dieser Zwischenruf war ja kein Einzelfall im luftleeren Raum. Er ist vielmehr ein Symptom eines größeren Trends, eines Klimas, in dem Widerspruch immer öfter in Konfrontation umschlägt und Diskussion immer seltener zu einem echten Austausch wird. Blicken wir auf die politische und die gesellschaftliche Ebene, dann merken wir, der Zusammenhalt nimmt ab. Er nimmt in Europa ab. Stand vor 20, 30 Jahren noch in Aussicht, dass die EU ein stärkeres Zusammenwachsen des Kontinents vorantreiben würde, so mehren sich in letzter Zeit eher Anzeichen eines Auseinanderdriftens. Die Distanz zwischen regionalen Gruppen und ihren Partikularinteressen wird wieder größer. Immer seltener werden die gemeinsamen Errungenschaften gewürdigt. Nicht nur in den USA geht es um America first, my country first. Auch in Europa werden nationale Stimmen lauter. Auch wenn man durch das Prisma der Gesellschaft blickt, tun sich überall Risse auf. Generation X gegen Y, Z, Alpha und so weiter. Fleischesser gegen Vegetarier, Inländer gegen Zuwanderer, obwohl eh keiner ganz genau sagen kann, wer zu welcher Gruppe gehört oder nicht gehört. Dann natürlich nicht zu vergessen die Petroleum-Heads gegen die Elektromobilitätsverfechter und selbstverständlich beide gegen die Radfahrer und so weiter und so weiter. Es scheint manchmal, dass uns das Bewusstsein immer öfter abhanden kommt, was uns im Innersten eigentlich zusammenhält. Denn ob man den meist sehr pauschalen Zuweisungen der jeweils einen Seite über die jeweils andere tatsächlich Glauben schenkt, ist eigentlich weniger wichtig als die Erkenntnis, dass stets beide tief davon überzeugt sind, dass ihre eigene Ansicht die einzig richtige ist und die jeweils andere aus Borniertheit oder Blindheit gegenüber den Tatsachen Unrecht hat. Beide Seiten sind in ernster Sorge, dass die Gesellschaft nachhaltigen Schaden nimmt, wenn sie den Ideen der jeweils anderen folgen würde. Ja, diese wahrgenommene Uneinsichtigkeit der jeweils anderen Seite löst sogar Verzweiflung aus. Schließlich wird sie das Land ja in den Untergang treiben und es zu allem Überfluss noch nicht einmal erkennen. Diese Frustration macht letztlich beide Seiten anfällig für populistische Strömungen und für einen Diskurs, der sich nicht mehr an der Sache, sondern hauptsächlich an der Gegnerschaft orientiert. Noch mehr als das, man ringt nicht mehr um die besten Ideen, sondern hat für das Gegenüber nur noch Verachtung übrig. In einem solchen Klima kann kein Dialog entstehen und erst recht kein Kompromiss erzielt werden. Dann geht's nicht mehr um Lösungen, sondern nur noch um das Besiegen des Gegners. Es ist eine bedrohliche Entwicklung, wenn gesellschaftliche Teilgruppen irgendwie nichts mehr miteinander zu tun haben wollen und auch keine gemeinsame Sprache mehr finden. Algorithmische Medien, Meinungs- und Follower-starke Influencer und mehr oder weniger klar definierte Parteimedien tragen dazu bei, dass der Diskurs immer weiter entgleist. Das Digitale löst unsere Wirklichkeit auf, die Auseinandersetzung Emotionen versus Fakten wird in immer schrilleren Tönen ausgetragen. Das Schüren von Ängsten ist auch meistens leichter und schneller zu bewerkstelligen als das Gegenteil, nämlich sie zu entkräften. Noch dazu, wenn die zugrunde liegenden Sachlagen komplex und vielschichtig sind. Bitte verstehen Sie mich richtig, all das ist keine Lamoyanz über den Verfall der hohen Ideale, sondern es ist zunächst einmal einfach nur ein Befund. Und zwar einer, der auch an Verantwortungsträgern in der Wirtschaft nicht spurlos vorübergehen darf. Denn die Fragmentierung, die wirkt nicht nur auf der Ebene der Staaten und der Gesellschaft, sondern sehr stark im Inneren und insbesondere auch in der Arbeitswelt. In Unternehmen, in der Arbeitswelt zählt nämlich immer mehr die Einzigartigkeit. Das Außergewöhnliche erklimmt die Bühne. Innovation und Unternehmergeist stehen im Rampenlicht und ersetzen den Durchschnittsmitarbeiter durch das kreative Talent. Zielgruppen gibt es nicht mehr, sie werden durch hochindividuelle Lösungen ersetzt. In der Industrie geht es um die Losgröße 1, im Konsummarketing lassen sich vom Auto bis hinunter zum Turnschuh alle Produkte mit einem Konfigurator auf das einzelne Individuum exakt zuschneidern. Es stimmt natürlich, Individualisierung ist ein hohes Gut, aber es wäre auch trügerisch, im Lichte der unbestrittenen Vorteile einer stärker individualisierten Arbeitswelt nicht auch die Schattenseiten zu erkennen. Zwei, drei Beispiele gefällig. Dass Arbeit zunehmend orts- und zeitunabhängig erledigt werden kann, ist für manche ein enormes Befreiungserlebnis. Endlich nicht mehr jeden Tag unbedingt ins Büro gehen zu müssen. Für andere bedeutet der Wegfall stabiler Grenzen eine spürbare Belastung, die zu Vereinsamung bis hin zum Phänomen der sogenannten interessierten Selbstausbeutung führen kann. Neue Arbeitsformen sind für Unternehmen eine gute Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, aber sie erzeugen auch eine enorme Herausforderung in der Koordination und massiv höhere innere Transferkosten. Und eine radikal flexibilisierte Arbeitswelt trägt zwar zur Beschäftigbarkeit der Bevölkerung bei, befeuert umgekehrt aber auch die Prekarisierung und erzeugt Verarmung in der Form der sogenannten Working Poor Beschäftigten. Also eine Menge Spannungsfelder, und überlagert man diese Spannungsfelder mit einer vermehrten Zuspitzung in der Kommunikation, dann ist es nicht verwunderlich, wenn auch in Diskussionen der Ton immer rauer und mit der Zeit unversöhnlicher wird. Nun sind aber Unternehmen auch Schicksalsgemeinschaften von Menschen, schon in sich selbst und noch mehr über ihre eigenen Grenzen hinaus im Sinne der Wertschöpfungsnetzwerke. Gerade so eng verflochtene Strukturen, wie wir sie durch die Arbeitsteiligkeit der Industrie vorfinden, erzeugen immer auch sogenannte Ripple-Effekte. Wenn es VW nicht gut geht, dann geht es gleich mal der Industrie in Deutschland nicht gut und dann unmittelbar darauf auch dem Mittelstand in Österreich. Bei aller Notwendigkeit, Eigeninteressen voranzutreiben, bedarf es gerade jetzt also höherer Anstrengungen, um der Gefahr der Entsolidarisierung zu entgehen, nicht nur in der Politik, sondern auch auf Seiten der Unternehmen. Ich meine, es wäre ein fataler Trugschluss, wenn man die Bearbeitung dieser Problematik, also der Herausforderungen einer immer stärker individualisierten, fragmentierten Gesellschaft, wenn man diese Thematik entweder achselzuckend als zeitgeistige Strömung abhakt oder auch, wenn man sich als Führungskraft für nicht zuständig erklärt und solche Themen beispielsweise an die Berufspolitik delegiert. Die direkten Auswirkungen auf die Arbeitswelt und damit auf Betriebe sind zu substanziell. Gleichzeitig sind aber auch die Gestaltungsmöglichkeiten auf unternehmerischer Ebene groß, um gegen solche Entwicklungen anzukämpfen, die das Gefüge noch weiter auseinandertreiben. Zusammenhalt entsteht nicht von selbst. Kohäsion ist keine soziologische Hypothese, der man beim Reifen zusehen kann und die man durch Beobachtung verifiziert oder falsifiziert. Sie ist ein gesellschaftspolitischer und wirtschaftspolitischer Auftrag. Gefragt sind daher Verantwortungsbewusstsein und ein Führungsstil, der den Zusammenhalt fördert. Den Anfang macht, und das ist aus meiner Sicht der ganz zentrale Schlüssel, die gemeinsame Sprache, der Dialog, das unaufhörliche Bekenntnis dazu, sich über Differenzen auszutauschen, voneinander, miteinander, übereinander lernen zu wollen. Die Psychologin Brené Brown hat einen wunderbaren Satz dazu gesagt, nämlich, ich zitiere, wenn wir kämpfen, dann lauten die beiden mächtigsten Worte, ich auch. Zitat Ende. Ich auch. Wenn wir den Weg zueinander finden wollen, dann geht es zuallererst um Empathie. Sie ist das wirksamste Gegenmittel gegen eine gespaltene Gesellschaft. Das bedeutet natürlich nicht, immer bloß den Mittelweg zwischen Meinungen zu suchen, den Ausgleich. Insbesondere dann nicht, wenn Meinungen auf Tatsachen treffen. Und es bedeutet auch keinesfalls, kluge und klare Entscheidungen zugunsten fauler Kompromisse aufzuschieben oder aufzuweichen, nur damit alle halbwegs zufrieden sind. Aber es bedeutet sehr wohl den Versuch, einander zuzuhören, die Perspektive der anderen Seite anzuerkennen, Argumente ernst zu nehmen und im Gespräch zu bleiben, auch dann, wenn man am Ende zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt. Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, wie ist die Szene auf dem Kongress eigentlich weitergegangen, wie ist die ausgegangen? Ich bin dem Zwischenrufer ja zunächst entgegengekommen mit dem Angebot, Sie haben da offenbar eine andere Meinung, lassen Sie uns gerne daran teilhaben. Und habe, als das offensichtlich Coram Publico nicht besonders fruchtbar war, auch angeboten, nach dem Vortrag mit mir zu sprechen. Nicht, weil ich überzeugt gewesen wäre, dass wir uns einig werden würden, aber weil der Dialog eben immer der erste Schritt sein sollte. Aber Dialog braucht zwei Voraussetzungen. Erstens Interesse an der Sache und am Gegenüber und zweitens Respekt im Ton. Als klar war, dass beides nicht vorhanden war, ist am Ende nur eine Möglichkeit übrig geblieben, die Diskussion nicht eskalieren zu lassen und den Raum buchstäblich für alle anderen offen zu halten. Im konkreten Fall musste ich den Teilnehmer gar nicht bitten, ruhig zu sein oder zu gehen. Er ist ja selbst aus dem Raum gestürmt. Ansonsten wäre das bestimmt der nächste Schritt gewesen. Führung bedeutet nämlich nicht, jede Konfrontation zu dulden, sondern zuerst den Dialog zu suchen, aber auch gleichzeitig auch die Spielregeln zu schützen, die Zusammenarbeit überhaupt erst möglich machen. Manchmal ist es also ganz gut, dass einer, der nur rumpöbeln will oder sich von einzelnen Schlüsselworten anagitiert fühlt, den Raum verlässt. Aber zumindest den Versuch, zunächst aufeinander zuzugehen, den müssen wir immer machen. Der Blick nach vorne. Die Welt gerät ein Stück weit aus den Fugen. Individualismus, politische Strömungen, wirtschaftliche Verwerfungen, all das erzeugt eine Granularität, die uns voneinander entfernt. Und auch wenn es einfacher ist, in homogenen Gruppen gemeinsame Ziele und Interessen zu entwickeln, sind Diversität und Zusammenhalt keine Widersprüche. Im Gegenteil, gerade unterschiedliche Perspektiven machen uns, machen Organisationen widerstandsfähig und innovativ. Damit es aber auch in der Praxis gelingt, bedarf es der tatkräftigen Anstrengung, nämlich einen Führungsstil zu leben, für den Zusammenhalt an vorderster Stelle steht. Führung bedeutet nicht nur Entscheidungen zu treffen oder Strategien zu formulieren, sondern vor allem auch Menschen mitzunehmen. Ganz besonders dann, wenn sie von den Ideen und Richtungen nicht von Anfang an hellauf begeistert sind und noch mehr, wenn sie sogar konträre Ansichten haben. Führung bedeutet auch, Räume zu schaffen, in denen Menschen miteinander sprechen können. Es bedeutet, Widerspruch auszuhalten, ohne sofort in Lagerdenken zu verfallen. Und es bedeutet, Orientierung zu geben, ohne Andersdenkende auszugrenzen. Zusammenhalt entsteht nicht dadurch, dass alle einer Meinung sind. Zusammenhalt entsteht dadurch, dass wir trotz unterschiedlicher Meinungen im gleichen Raum bleiben können. Auch wenn genau das bei dem Kongress nicht gelungen ist, den Versuch war es wert. Und den ist es auch in Zukunft immer wieder wert.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.